NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Michael Rotschopf liest einen weiteren Auszug aus den Reisereportagen mit dem Titel Die unaufhörliche Wanderung von Karl Markus Gauß. Ausgezeichnet 2022 mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Er nimmt uns jetzt mit in die Ukraine vor dem Krieg und erzählt uns von der Begegnung mit Olga unterwegs in Odessa.
Wir waren schon 2 Wochen in Odessa, als wir endlich der Schönheit und Vollkommenheit teilhaftig wurden. Olga war um die 50, stammte wie Generationen leidenschaftlicher Odessiten nicht aus Odessa selbst, sondern war vor 30 Jahren aus Moldawien zugezogen. In ihrem Beruf als Mathematikprofessorin hatte die sprachenkundige und weltläufige Frau so wenig verdient, dass sie anfing, nebenbei Führungen durch die Stadt ihres Lebens anzubieten. Eine Tätigkeit, der sie sich inzwischen hauptberuflich und mit pädagogischem Eros widmete. Sie hatte mindestens 6 verschiedene Routen in ihrem Programm. Amerikanische Juden führte sie durch das nicht mehr existierende jüdische Odessa, zu den 3 von einst fast 20 Synagogen, zum jüdischen Museum, das in einer kleinen Hinterhofwohnung untergebracht war, und zu dem Haus, in dem seit ein paar Jahren wieder eine jüdische Zeitung herausgebracht wurde. Griechischen Reisegruppen zeigte sie das nicht mehr existierende griechische Odessa, von dem immerhin noch eine schöne Straße im Zentrum, die Gretschiskaja, eine vielfach zerstörte und mit jeder Renovierung weiter ruinierte griechisch-orthodoxe Kirche und ein kleines Heimatmuseum zeugten. Deutschen, die sich auf die Spuren ihrer Vorfahren setzen wollten, den Schwarzmeerdeutschen, von denen die ersten schon 1803, 9 Jahre nach Gründung der Stadt, hierher gezogen waren, präsentierte sie das nicht mehr existierende deutsche Odessa. Da war die erste Buchhandlung der Stadt gestanden, gegründet von einem Zuwanderer aus Württemberg namens Bernd. Dort war, von den einst prachtvollen Handelshäusern der Dynastien Stieglitz-Bernhardt oder Bellino-Fenderich nichts mehr zu sehen, aber hier konnte man immerhin noch das Anwesen der Familie Pfalz-Fein bewundern. Eine Residenz mit 2 monumentalen Steinfiguren, Atlanten, die sich die Weltkugel und auf architektonisch kuriose Weise das Haus selber geschultert zu haben schienen. Und natürlich konnte Olga auch einfach eine Runde durch die Altstadt anbieten, je nach Wunsch, mehr an den berühmten Bauwerken, den Museen, den Souvenirläden orientiert. Da wir uns mit ihr schon öfter unterhalten und dabei stets so getan hatten, als würden wir von Odessa längst alles kennen, was sie uns zeigen wollte, hatten wir ihren Ehrgeiz geweckt. Als wir ihr an einem Samstagmittag zufällig über den Weg liefen, in der Altstadt, in der zu dieser Stunde Tausende flanierten, führte sie uns ein paar Schritte in eine stille Seitenstraße, öffnete dort das stattliche Tor eines elegant witternden Palais und erklärte uns, wir befänden uns hier im Haus der Gelehrten. Das Haus war nach Plänen des bedeutenden deutsch-odessitischen Architekten Hermann Scheurenbrand, von dem auch die große lutherische Kirche St. Paul stammte, gebaut worden, im Auftrag von Fürst Michail Tolstoi, einem Verwandten des Schriftstellers, der sich hier, fern von Moskau und St. Petersburg, einen 2. Wohnsitz und einen Treffpunkt freisinniger Geister schuf. Wir gingen auf knarrendem Parkett durch das Gebäude und fanden uns in einem Salon, der rundum mit venezianischen Spiegeln ausgehängt war, und in dessen Mitte ein Klavier stand, auf dem einst Franz Liszt gespielt haben soll. In diesem Raum hatte 1941 die 4. rumänische Armee, die mit den Sondereinheiten der Wehrmacht den Völkermord an den Juden von Odessa exekutierte, ihr Oberkommando eingerichtet. Inmitten von venezianischen Spiegeln, in denen sich das Licht raffiniert fängt und vervielfacht, neben dem Klavier Franz Liszts wurden hier die Todeslisten erstellt, nach denen aber tausende Bewohner der Stadt binnen weniger Monate deportiert und ermordet wurden. Wir standen in diesem schönen Raum, in dem der Tod über Tausende verfügt wurde, und hörten mit einem Mal unterdrücktes Gelächter und lautes Getrappel. Das Haus der Gelehrten wurde von der Stadt, die sich so viele liebevoll ausgestattete Museen hielt, nicht als Gedenkstätte genutzt, sondern an allerlei Vereine vermietet, die hier ihre Treffen und Kurse organisierten. Gerade hatte, wie jeden Samstag um 14 Uhr, der Kurs Schönheit und Vollkommenheit begonnen. Im großen Eingangssaal unten waren an die 30 junge Frauen aufgeregt dabei, den Anordnungen der heftig blondierten Kursleiterin, die Schönheit und Vollkommenheit nach dem Maßstab amerikanischer Seifenopern bereits verkörperte, zu folgen. Ich fragte Olga, ob solche Volksbildung wohl zum pädagogischen Ziel habe, die jungen Frauen dafür zu trainieren, sich einen dummen, aber wohlhabenden Mann als Gatten oder immerhin als langfristig spendablen Geliebten zu angeln. Aber davon wollte Olga, die sonst an der neuen, der postsowjetischen Zeit viel zu kritisieren hatte, etwa, dass sie als Professorin für Mathematik zu wenig verdiente, um einigermaßen über die Runden zu kommen, rein gar nichts wissen. Im Gegenteil. Sie hielt solche Kurse für wichtig und bedauerte, dass sie so teuer waren und nicht viel häufiger angeboten wurden. Der Kommunismus hat in unserer Bevölkerung jedes Formgefühl zerstört, sagte sie. Alles, was mit Benehmen, Takt, Manieren zu tun hat. Unsere Leute sind im Alltag unglaublich roh und unkultiviert, obwohl sie so warmherzig und großzügig sind. Sie sind roh, weil sie nicht wissen, wie man sich zu benehmen hat. Sie haben keine Ahnung, was man tun und was man unterlassen soll, wenn man in Gesellschaft ist. Und wenn diese Mädchen das lernen, dann ist es nicht nur gut für sie, sondern für uns alle. Fast in jeder Straße Odessas gibt es ein Museum. Keines von diesen architektonischen Meisterwerken, die als neue urbane Markenzeichen in die westlichen Metropolen gesetzt werden und deren Programm das Ubiquitäre ist, das allerorts Bekannte und Berühmte, das nur in stets leicht veränderter Gewichtung dargeboten wird. Einige der Museen von Odessa sind reich bestückt und in ansehnlichen alten Häusern untergebracht. Andere verbergen sich mit ihren kargen, versehrten Schätzen, die vor der Vernichtung gerettet wurden und von den Jahren, den verschiedenen Epochen der Verfolgung zeugen, in vollgeräumten Wohnungen, in Hinterhöfen. Allein in der Lanzaronivska, die vom Hafen durch die Altstadt zum Stadtpark führt, habe ich 4 Museen gezählt, ohne dass sie sich zu so etwas wie einer Museumsmeile, einem gesonderten Revier innerhalb einer lebendigen Stadt gefügt hätten. Zwar litt gerade diese geschäftige Straße, an der in ganz Odessa hemmungslosen Inbesitznahme des öffentlichen Raumes durch private Geschäftemacher, die ihre Regale, Tische, Stühle immer weiter aus ihren Geschäften und Lokalen auf die Straße hinausstellten und so für eine überaus schäbige Möblierung der Innenstadt sorgten. Und doch hatte die Lanzaronivska ihre prächtigen Abschnitte. Und einer der schönsten lag ganz unten, fast am Meer. Dort fanden wir das Literaturmuseum, in dem, wer sich mit odessitischer Literatur und dem Schicksal dieser Stadt auseinandersetzen möchte, einen ganzen Urlaub verbringen könnte. In seinen zahlreichen Räumen und Kammern, die Briefe, Bücher, Manuskripte, Dokumente, Fotografien von über 300 Autoren ausstellen, übrigens auf geradezu sensationelle Weise unspektakulär und ganz frei von der Anmutung, den Gang durchs Museum zu einem modischen Parcours zu machen und auch das literarische Gedächtnis als Event aufzubereiten. Weiter heroben in der Lanzaronivska, dem Stadtpark zu, ist in einem Haus, in dem sich 1914 griechische Patrioten zu einer geheimen Organisation verbündeten, die nicht weniger als den Sturz des Osmanischen Reiches zum Ziele hatte, das kleine Museum eingerichtet, in dem die einst für Odessa so wichtige, heute aus ihr fast verschwundene griechische Bevölkerungsgruppe stolz an ihren Beitrag zum Gelingen des grandiosen Experimentes erinnert, jenes Experiments, das Odessa heißt. Denn ein Experiment war es jedenfalls, 1794 eine Stadt aus dem Boden zu stampfen und die Angehörigen vieler Nationalitäten mit allerlei Privilegien, wie religiöser Freiheit und Befreiung von der Wehrpflicht für die ersten Generationen der Zuzügler hierher zu locken. Die multinationale Stadt, deren unverwechselbare, ganz eigen geprägte urbane Kultur gegen Ende des 19. Jahrhunderts den russischen Nationalisten und später den Bolschewiki ein Gräuel war, weil sie Widerspenstigkeit verhieß, war durchaus nach dem Sinne ihrer Gründer gelungen. Die Stadt, die von Russen, Ukrainern, Juden, Bulgaren, Griechen, Deutschen, Polen, Briten, Türken, Armeniern, Moldawiern, Levantinern aus vielen Ländern und ungezählten anderen Nationalitäten bewohnt wurde, sie ist von Ausländern erbaut, errichtet, besiedelt worden. Erster Statthalter der Zarin, der französische Duc de Richelieu. Erster Stadtplaner, ein Spanier aus Neapel, Josep de Ribas. Der größte Mäzen, Grigori Marasli, ein Grieche. Der aufgeklärteste Gouverneur, der russische Fürst Warantsow. Die geometrische Struktur der Stadt mit ihren sich im rechten Winkel schneidenden Straßen, eine Erfindung des deutschen Ingenieurs Wohlan, in die der italienische Architekt Boffo die ersten prächtigen Bauten setzte. Zu den vielen Nationalitäten, die Odessa aufgebaut und ausgemacht haben, sind heute neue, andere getreten. Asiaten aus dem einstigen Sowjetreich und solche aus Malaysia, Korea, von den Philippinen, Araber, Schwarzafrikaner. Überall in der Stadt sind sie unübersehbar, aber am Privos, dem großen Markt hinter dem Bahnhof mit seinen riesigen Hallen, in die früher die Bauern aus den deutschen Dörfern rund um Odessa täglich ihr frisches Gemüse lieferten, findet man sie alle zusammen. Die neuen Odessiten sind bereits dabei, das zu tun, was auch von den Zuwanderern des 19. Jahrhunderts berichtet wird. Die Sprache der Stadt nämlich mit Wendungen aus den eigenen mitgebrachten Sprachen, mit anderen Betonungen, grammatischen Unregelmäßigkeiten zu verändern. Nach Jahrhunderten, in denen die russische Obrigkeit und gerade auch deren kulturelle Elite das Ukrainische verächtlich als Bauerndialekt diskreditiert und administrativ unterdrückt hatten, war die Versuchung groß, dass sich die Ukraine aus dem Verband der Sowjetvölker ausgeschieden und zum selbstständigen Staat geworden, einen sprachpolitischen Nationalismus verordne. In den 90er Jahren kam es im Parlament in Kiew zu grotesken Szenen, wenn sich Politiker gegenseitig auf Russisch beschimpften, es an ukrainischem Patriotismus mangeln zu lassen. Damals wurden behelfsmäßige Lehrbücher herausgegeben, in denen nicht zuletzt die politische Elite rasch nachholen sollte, was ihr das sowjetische Schulsystem verweigert hatte, dass sie nämlich auch in intellektuellen Angelegenheiten und in Fragen von Staat und Verwaltung sich des Ukrainischen zu bedienen wisse. Das Ukrainische und das Russische, beides wird in Odessa freilich unüberhörbar mit dutzenden Akzenten ausgesprochen. Unter den neuen Odessiten gibt es sogar eine kleine lateinamerikanische Fraktion, gebildet von Menschen, die einst aus Kuba zum Studium in die Heimat aller Werktätigen geschickt wurden und von Flüchtlingen, die den diversen Militärdiktaturen entrannen. Sie sind hier geblieben, Odessiten geworden, verheiratet mit Töchtern und Söhnen der Stadt oder mit Remigranten, die aus Kasachstan, wohin ihre Großeltern deportiert worden waren, in die mythische Heimat zurückkehrten oder mit Zuwanderern von irgendwo aus dem einstigen Imperium. Odessa ist eine junge Stadt. Sie ist es heute wieder, nach den langen Jahrzehnten der Entvölkerung. So spät gegründet war die Stadt im 19. Jahrhundert rasant gewachsen. 100 Jahre nach ihrer Gründung zählte sie bereits 450.000 Einwohner, von denen wohl ein Drittel Juden waren. Und vor dem Zweiten Weltkrieg war die Bevölkerung auf 600.000 angestiegen. Die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten hat einen entsetzlichen Blutzoll gefordert und nach 1945 folgten gezielte Deportationen ganzer für widerspenstig oder national unzuverlässig geltender Bevölkerungsgruppen durch die stalinistische Obrigkeit. Odessa entvölkerte sich, aber es hat sich dem Meer zugewandt, seinen weltoffenen Charakter auf rätselhafte Weise zu bewahren vermocht. Und jetzt war Odessa wieder voller Jugend. Einer Jugend, in deren Gesichtern man fasziniert der Geschichte der Alten und der Neuen, der unaufhörlichen Migration nachspüren konnte. Und doch, obwohl Odessa eine junge, eine auch historisch junge Stadt ist, der Literatur galt sie mit ihrem Charme, ihrer die Grenzen von Handel und Kriminalität fließend haltenden Geschäftigkeit immer schon als Stadt von gestern. Und Odessa ist ja eine Stadt der Literatur, mehr noch ein literarischer Mythos, wie in Mitteleuropa vielleicht nur eine andere Hafenstadt am Meer, Triest. Selbst Isaac Babel, der mit so harten Schnitten und in expressiven Farben arbeitete und in die Reiterarmee das ungeschminkte Bild des Bürgerkriegs zeigte, fing seine Heimatstadt in seinen autobiografischen Erzählungen und den Geschichten aus Odessa in Miniaturen ein, die etwas bereits Verschwundenes zu bannen suchen. Die Kaschemme einer düsteren Gasse, die Stimmung eines unwiederholbar vergangenen Tages, einen vom Sturm der Geschichte hinweggefegten Sozialcharakter. Das junge Odessa schien seinen großen Autoren immer schon in der Gefahr zu sein, verloren zu gehen. Als wir den Privos verließen, nötigte uns eine alte Bäuerin, etwas von ihren verschrumpelten Paprika zu kosten. Und als sie hörte, dass wir Deutsch sprachen, freute sie sich, ein wenig in ihrer schon fast vergessenen Muttersprache plaudern zu können. Sie musste selber lachen, als sie uns am Ende um eine merkwürdige Vermittlung bat, die ihr Leben spät noch einmal ins Glückliche wenden sollte. »Habt ihr nicht«, fragte sie, »einen alten Deutschen zum Heiraten für mich? Gerne übersiedle ich auch nach Deutschland, wenn er das will.« Die ausfotografierte Öffentlichkeit. Vom Gaffen. Vor einigen Wochen ereignete sich in Wien ein Verkehrsunfall, den die Medien als besonders tragisch bezeichneten. Eine hochschwangere Frau mit ihrem zweijährigen Kind auf dem Arm war unachtsam auf die Straße getreten, als dort gerade die Straßenbahn vorbeidonnerte. Der Wagen schleuderte sie zu Boden, riss sie mit sich und kam erst nach vielen Metern zu stehen. Dem rasch eingetroffenen Rettungswagen musste der Weg durch einen Pulk von Schaulustigen gebahnt werden, der sich rasch formiert hatte. Dann standen die Notärzte und Sanitäter vor der Aufgabe, drei Menschenleben zu retten. Schwer verletzt, auch er, hat am Ende nur der kleine Bub überlebt. Während das Rettungsteam sich um die Frau kümmerte, die kurz vor der Entbindung stand, schwoll die Menge auf rund 250 Besitzer von Mobiltelefonen an. Und unter diesen wuchs das drängende Bedürfnis, diese als Kameras zu benutzen, sodass die ersten Mutigen die symbolische Absperrung der Polizei überwanden. Etliche Männer schoben die Polizisten, die dafür zu sorgen hatten, dass die Ärzte ungestört arbeiten konnten, beiseite, um einen interessierten Blick auf die Sterbende zu werfen und von ihr ein Bild aus nächster Nähe zu machen. Mehrfach dazu aufgefordert, weigerten sie sich doch, den privilegierten Platz, den sie sich erkämpft hatten, freiwillig zu räumen. Im Gegenteil. Je schoss der Unmut in ihnen hoch, dass auf ihre Interessen so wenig Rücksicht genommen werde. Während der medizinische Trupp verzweifelt versuchte, die Mutter am Leben zu halten, entspann sich ein paar Meter entfernt ein lauter Streit, in dem die Zuschauer die Moral auf ihrer Seite wähnten und erregt behaupteten, für Freiheit und Demokratie einzustehen. »Wir sind hier nicht in der Türkei. Bei uns gibt es keine Zensur. Und es ist mein Recht, mich zu informieren, wo ich will.« Die Frau starb im Krankenhaus. Ihr Ungeborenes konnte auch durch einen Kaiserschnitt nicht mehr gerettet werden. Die Stimmung am Unfallort war aber aus einem anderen Grunde schlecht. Die Obrigkeit hatte den Leuten, die für kurze Frist alle Zwietracht vergaßen und sich wieder zum einigen Volk verbündeten, jenen Status verweigert, den sie begehrten. Zuschauer zu sein, die einen freien Blick auf das Geschehen haben, mehr noch, die sich die staatsbürgerliche Freiheit nehmen, alles, was sie sehen, auch mit ihren Smartphones aufzunehmen und mittels Klick digital zu verbreiten. Was immer ihnen politisch zugemutet und sozial über sie verhängt wird, nur höchst selten empören sie sich dagegen. Aber wer sie im digitalen Vollzug ihrer Existenz einschränkt und ihnen das Recht streitig macht, vom Zuschauenden zum fotografierenden Gaffer zu werden, der wird sich wundern, wie viel unberechenbare Revolte in befriedeten Menschen steckt. Keine Sorge. Ehe dieser Kommentar zum Lamento gerät, das wie von selbst kulturpessimistisch dahinsurrt, schalte ich einen Gang zurück. Die Schaulust ist keine neue Erscheinung, die vom akuten Verfall der Kultur zeugt, sondern eine anthropologische Konstante, die in der Geschichte der Menschheit immer ihre Rolle gespielt hat. In der Antike wurden Stadien für Zehntausende gebaut, die gut gelaunt beobachteten, wie Menschen von wilden Tieren zerrissen wurden. Manchenorts wurde dem Publikum sogar zugebilligt, durch Bekundungen von Gefallen oder Missfallen plebiszitär über Leben und Tod der Gladiatoren zu entscheiden. In der frühen Neuzeit machten sich die Leute von weit her auf den beschwerlichen Weg, wenn in der Kreisstadt eine Hexe verbrannt wurde oder der Henker mit dem Richtschwert ein Todesurteil vollstreckte. Immer wurden die Zuschauer durch das grausame Spektakel, das ihnen geboten wurde und dem sie als faszinierte Zeugen folgten, zum Verbündeten der Herrschaft, die ihnen zugleich drastisch vor Augen führte, was auch mit ihnen geschehen könnte. In neuerer Zeit wiederum ist die Anziehungskraft von Unfällen so groß, dass sich ein Katastrophentourismus entwickelt hat, der die Leute verlockt, just dorthin zu fahren, wo gerade Häuser oder Brücken zusammengestürzt sind, Autos zertrümmert, Menschen getötet wurden. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Zeitungen nicht davon berichten würden, dass irgendwo die Gaffer eifrig wie selbstbewusst die Bergungs- und Rettungsarbeiten behinderten und dabei offenbar von dem Verlangen getrieben wurden, ihre Anwesenheit am Ort des Schreckens zu dokumentieren und Bilder von diesem zu versenden. Das bringt den Zuschauer, der früher von der Obrigkeit gerufen wurde, dem letalen Schauspiel beizuwohnen, heute mit dieser in Konflikt. Früher war seine Anwesenheit erwünscht, weil er als Zuschauer zum Untertan erzogen wurde. Heute stört er, denn die Obrigkeit will nicht mehr töten, sondern Leben retten. Aber auch der Untertan, nicht nur die Obrigkeit, hat sich in demokratischen Zeiten verändert. Der Untertan mag keiner mehr sein und sich nicht länger damit abfinden, in seinem schaurigen Vergnügen eingeschränkt als Teil der Meute abgewiesen zu werden. Und da er, anders als die Schaulustigen von früher, technologisch hochgerüstet und mit aller Welt verbunden ist, will und kann er seine Neugier wie seine Empörung in Echtzeit mit vielen teilen. Was tun? Es wird berichtet, dass selbst aggressive Gaffer das Fotografieren sofort einstellen, wenn sie selbst dabei fotografiert werden, also von Fotografierenden zu Fotografierten werden. Nimmt man noch die Videokameras dazu, mit denen der öffentliche Raum immer dichter bestückt wird, ergibt das ein merkwürdiges Phänomen. In der vollkommen ausfotografierten Gesellschaft haben wir es mit Schaulustigen zu tun, die dabei fotografiert werden, wie sie selbst fotografieren, ein Vorgang, der so konfliktträchtig ist, dass er sicherheitshalber von Videokameras dokumentiert wird. Vom Verschwinden des Konkurrenten. Manchmal sehne ich mich nach den barbarischen Zeiten, als Konkurrenten noch Konkurrenten hießen. Wer etwa ein Geschäft für Trachtenmoden besaß, betrachtete damals den Besitzer des zweiten Ladens in seinem Viertel, der sich auf traditionelle Bekleidung und regionales Bewusstsein spezialisiert hatte, als seinen Konkurrenten. Und er war sogar unverfroren genug, ihn auch so zu bezeichnen. Doch wie hart und erfolgreich sie auch um Posten und Profite kämpften, eines Tages begannen die Konkurrenten zu verschwinden. Sie, deren Domäne die Rücksichtslosigkeit war, unterlagen ausgerechnet einem Gegner, der ihnen in nichts außer an Sanftmut überlegen war, dem Mitbewerber. Es ging zwar weiterhin um beruflichen Aufstieg und ökonomischen Erfolg, doch aus dem Konkurrenten, gegen den man sich zu behaupten hatte, war jetzt der amikale Mitbewerber geworden. Wie es schon so ist mit dem gesellschaftlichen Fortschritt, wird auch der Mitbewerber nicht ewig unangefochten bleiben. Gefahr droht ihm von einem sympathischen Sozialcharakter, von dem ich kürzlich bei einem Vortrag der Industriellen Vereinigung erfuhr und zunächst gar nicht verstand, was sein Metier sei. Es handelt sich um den Marktbegleiter. Und sein Metier ist natürlich die Konkurrenz. Nur wo früher der Konkurrent meines Trachtenmodenhändlers egoistisch nichts als seinen Vorteil im Auge hatte und später der Mitbewerber höflich auf seine eigenen Geschäftsinteressen hinwies, hat jetzt der fürsorgliche Marktbegleiter seinen rundum sozialen Auftritt. Was er tut? Nun, die anderen Marktbegleiter ausstechen, niederringen und nach Möglichkeit ihre Marktanteile selber übernehmen. Konkurrenten, Mitbewerber, Marktbegleiter haben denselben Job, indem sie auf die nämliche Weise reüssieren. Ja, sie sind sogar ein und dieselbe Person, aber die Sprachpolitik hat dieser zu drei verschiedenen Namen verholfen. Es gibt eine politische Sprachverzärtelung, für die gilt: Je rauer die Sitten, umso kuscheliger die Sprache. Da setzen sich Sprachregelungen durch, die der Realität keineswegs entsprechen. Denn der Wettkampf wird deswegen ja nicht humanisiert, nur weil sich in ihm keine Konkurrenten, sondern Marktbegleiter gegenüberstehen. Die gemütvolle Sprache deckt zu, was an Unbarmherzigem nicht wahrgenommen werden und uns jedenfalls nicht mehr empören soll. Die verharmlosende Sprache der Politik ist in den letzten Jahren vielfach kritisiert worden. Der Publizist Reinhard Schlüter hat ein Wörterbuch des Schönsprech verfasst. Der Philosoph Robert Pfaller in seinem Traktat über die Erwachsenensprache beklagt, dass eben diese aus der politischen Sphäre verschwindet. Tatsächlich wird der politische Diskurs von einer Sprache falscher Empfindsamkeit geprägt, welche sich an ein für infantil gehaltenes Publikum wendet und auf dessen Bereitschaft abzielt, sich fortwährend von irgendwas und irgendwem gekränkt zu fühlen. Die rhetorische Verhübschung der Begriffe möchte aber nicht die soziale und politische Realität verändern, sondern einzig deren Wahrnehmung. Es geht dabei also keineswegs um jene sprachliche Abrüstung, die neuerdings von vielen gefordert wird, sondern im Gegenteil darum, dass wir uns die schlechten Dinge schönreden lassen, bis wir uns an sie gewöhnt haben. Die vorgeblich achtsame Sprache der Zwangsharmonie hat auch den Nachteil, dass sie ihrem Widerpart den Boden bereitet. Jener populistischen Rede, die vorsätzlich gegen Konvention und Regeln verstößt und es darauf abgesehen hat, zu beleidigen, zu verdächtigen, verächtlich zu machen. Wo die offizielle Rede die Dinge schönredet und instinktiv als verlogen wahrgenommen wird, dort gilt der sprachliche Grobianismus als rebellischer Akt. Aber beide gehören zusammen, die Verharmlosung und der Grobianismus. Zwischen den sprachlichen Proponenten des einen wie des anderen gibt es mitunter sogar eine disziplinierte Arbeitsteilung. In der österreichischen Regierung ist die konservative Partei für die sprachliche Schönfärberei zuständig, denn was immer sie an gesellschaftlich umstrittenen Plänen durchsetzen möchte, wird von ihr in konsequenter rhetorischer Verhübschung verfochten. Ihr freiheitlicher Koalitionspartner ist hingegen dafür zuständig, im politischen Alltag fortwährend gegen das Gebot der sprachlichen Mäßigung zu verstoßen und immer neu die Grenzen auszuloten, wie weit man in der grobianischen Rede bis zur Verhetzung gehen kann. Es ist keine alarmistische Übertreibung zu sagen, dass heute Minister im Hohen Haus Dinge aussprechen, die früher Krakehler am Stammtisch erst im Zustand alkoholbedingter Enthemmung zu formulieren wagten. Sich darüber zu entrüsten ist leicht. Überfällig aber wäre es zu erkennen, wie Schönfärberei und Regelverstoß zusammenwirken.
Michael Rotschopf mit dem zweiten Auszug aus dem Reportageband Die unaufhörliche Wanderung von Karl Markus Gauss. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, eine Produktion des MDR. Diese Lesung finden Sie auch online bei uns und in der ARD Audiothek. Und ab Montag hören Sie den Roman Abschied von Sebastian Haffner, gelesen von Sebastian Blomberg. Thank you.
MDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Beim Klimagipfel im brasilianischen Belém wird Kanzler Merz heute seine erste klimapolitische Rede auf internationaler Bühne halten. Das Treffen zahlreicher Staats- und Regierungschefs dient zur Vorbereitung der UN-Klimakonferenz, die am Montag beginnt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Aus Regierungskreisen verlautete, dass Merz die anderen Staaten dazu aufrufen will, an einem Strang zu ziehen. Und der Kanzler will die Initiative von Brasiliens Präsident Lula unterstützen, der einen milliardenschweren Fonds zum Schutz der Tropenwälder ins Leben gerufen hat, finanziert durch öffentliche und private Gelder. Der Grundstock soll 25 Milliarden US-Dollar betragen. Reiche Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien oder auch Deutschland sollen ihn legen. Staaten, die wertvollen Tropenwald erhalten, werden dann aus dem Topf finanziell belohnt. Zugleich wird eine Strafe fällig, wenn abgeholzt wird. Satellitenbilder sollen darüber Aufschluss geben. Profitieren könnten dem Konzept